ARD.
Wir sind zurück für eine neue Podcast-Folge. Willkommen. Ihr könnt diese Podcast-Folge wie immer auch in der ARD Audiothek anhören und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir besprechen jetzt gleich einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das bedeutet wiederum, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
Um die Leute, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
Folge 107. Mord in der Badewanne.
Im Januar 2023 wird die Polizei zu einem Haus gerufen. Der Mann, der darin wohnt, ist nicht zur Arbeit erschienen. Die Polizei findet ihn im Haus. Er ist tot.
5 Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
5 Minuten vorher sind die Täter schon im Haus des Opfers. Das Opfer sitzt in der Badewanne.
Der Fall, über den wir heute sprechen, ist vor einem knappen Jahr passiert. Und zwar im Januar 2023 in Hersdorf. Hersdorf ist eine Gemeinde in der Eifel in Rheinland-Pfalz, ganz in der Nähe der belgischen Grenze. In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar wird eine Frau hier von ihrem Hund geweckt. Da ist es kurz vor 2 Uhr morgens. Der Hund hat auf einmal angefangen zu bellen. Die Frau steht auf und schaut aus dem Fenster. Auf dem Grundstück gegenüber sieht sie 2 Männer. Der größere von beiden hat einen Vollbart. Der kleinere hat eine medizinische Maske an. Die Frau beobachtet die Männer ein paar Minuten lang, dann geht sie wieder ins Bett. Am nächsten Morgen wird die Polizei auf das Grundstück gerufen, auf dem die Frau nachts noch die beiden Männer beobachtet hat. Der Mann, der hier wohnt, ist nicht zur Arbeit gekommen. Die Polizei geht ins Haus. Die Zimmer im Haus sind komplett durchwühlt. Schränke und Schubläden stehen offen. Viele Sachen wurden einfach auf den Boden geworfen. Im Bad findet die Polizei dann auch den Mann, der hier wohnt. Er liegt in seiner Badewanne. Der Mann ist tot. Wir haben den Mann für diese Folge Kurt genannt. Anfang 2023 war Kurt 56 Jahre alt.
Was ist in diesem Haus passiert? Darüber sprechen wir jetzt und wir gehen dafür ein paar Stunden zurück zum 14. Januar. An diesem Tag wird Kurt von einem Mann in einem sozialen Netzwerk angeschrieben. Wahrscheinlich war das so eine Art Dating-Plattform wie Tinder, Lavoo, Grindr, Gay Romeo, irgendwas so in die Richtung. Der Mann fragt Kurt, ob man sich kennenlernen könne. Kurt ist bisexuell. Er schreibt eine Weile mit diesem Mann hin und her und verabredet sich dann doch relativ schnell für den Abend mit ihm. Was Kurt nicht weiß, dieser Mann, dieser Fremde, der spielt Kurt nur vor, dass er an einer Beziehung oder an einem anderen Mann generell interessiert ist. Der Mann fragt Kurt, ob er ihn in seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen abholen könne. Das ist so ungefähr 2 Stunden von Kurts Haus in Hersdorf in Rheinland-Pfalz entfernt. Kurt stimmt zu und holt diesen Mann ab. Kurz nach 7 ist es, da kommt Kurt bei dieser Adresse an, die der Mann ihm gegeben hat. Spätestens jetzt merkt Kurt, dass der Mann, mit dem er geschrieben hat, noch jemanden anderen mitnehmen will. Noch einen anderen fremden Mann. Die beiden Männer steigen ein und Kurt macht sich auf den Weg zurück. Während der Fahrt filmt einer der beiden Männer immer wieder mal. Auf diesen Videos sieht man später, dass sich die 3 Männer gut verstehen. Kurz vor 21:30 kommen die 3 dann bei Kurt zu Hause an. Sie essen zusammen und unterhalten sich. Irgendwann fragen die Männer Kurt, ob er Geld für sie habe. Aber Kurt will den Männern kein Geld geben.
Stattdessen geht er nach oben ins Bad. Kurt lässt Wasser in die Badewanne ein und zieht sich aus. Die beiden Männer zünden Teelichter an und verteilen sie im Bad. Kurt fragt die Männer dann, wer mit ihm Sex haben wolle. So steht es später im Urteil. Einer der Männer beantwortet die Frage. Kurt dreht sich dann um und steigt in die Wanne. Spätestens jetzt einigen sich die Männer aber darauf, dass sie Kurt aus dem Weg schaffen wollen, um das Haus ungestört durchsuchen zu können. Einer der beiden Männer geht deswegen kurz raus und sucht nach einer Waffe. Im Erdgeschoss findet er dann einen Radmutterschlüssel. Damit geht er zurück ins Bad. Kurt sitzt immer noch mit dem Rücken zu den beiden Männern in der Badewanne. Der Mann kommt rein und schlägt jetzt mit dem Schlüssel mehrere Male auf Kurts Kopf ein. Nach einer Weile gibt er die Waffe weiter an den anderen Mann. Auch der schlägt mehrere Male auf Kurt ein. Insgesamt schlagen die beiden Kurt 12 Mal auf den Hinterkopf. Kurt hat durch den Angriff massive Kopfverletzungen. Nach dem Angriff lassen die Männer Kurt in der Badewanne zurück und durchsuchen das Haus. Kurt stirbt wenig später.
Nach der Tat suchen die beiden Männer nach Geld und nach Wertgegenständen. Sie finden 2 Tablets, einen Laptop und eine große Flasche gefüllt mit Münzgeld. Sie nehmen außerdem Kurts Handy und seinen Geldbeutel mit. Sie legen die Sachen in einen Koffer und tragen diesen Koffer zu Kurts Auto. Dieses Auto, das wollen sie auch stehlen. Aber sie kommen damit nicht weit. Das Grundstück, das ist nämlich ziemlich matschig und das Auto bleibt im Matsch stecken. Gegen 2 Uhr nachts lassen die beiden das Auto stehen und hauen zu Fuß ab. Den Koffer mit Kurts Sachen, den lassen sie im Kofferraum liegen. Hier findet ihn am nächsten Morgen dann die Polizei. Den Geldbeutel von Kurt und sein Handy, das nehmen sie mit.
Die beiden laufen bei ihrer Flucht an einer Landstraße entlang. Obwohl es mitten in der Nacht ist, kommen ihnen mehrere Autos entgegen. Einige von den Fahrerinnen und Fahrern können sich später auch an die Männer erinnern. Ein paar von ihnen ist sogar aufgefallen, dass der größere Mann einen Vollbart hat. Und 2 Frauen erinnern sich später auch, dass der kleinere Mann eine Maske getragen hat. Nach einer Weile kommen die Männer in der Nachbarstadt an. Hier werfen sie Kurts Geldbeutel in einen Abfluss. Davor nehmen sie aber noch seine EC-Karte raus. Die beiden laufen dann auf einen Parkplatz. Hier sehen sie ein Taxi. Sie wollen mit dem Taxi nach Hause fahren. Die Strecke nach Nordrhein-Westfalen ist dem Fahrer aber zu weit. Er bietet ihnen an, sie zum nächsten Bahnhof in Gerolstein zu fahren. Auf dem Weg zum Bahnhof halten sie an einer Bank an. Einer der Männer steigt aus und versucht mit Kurts Bankkarte 1000 Euro abzuheben. Das klappt aber nicht. Die Männer fahren dann mit dem Taxi weiter zum Bahnhof. Hier fällt ihnen aber auf, dass der erste Zug erst in ein paar Stunden fährt. Weil es regnet, bietet der Taxifahrer den beiden an, sie zurück zur Bank zu fahren. Er sagt, dass sie in der Filiale warten können, bis die Züge wieder fahren. Das machen sie dann auch. Zurück in der Bank versuchen die beiden Männer dann auch nochmal Geld abzuheben. Dieses Mal 200 Euro. Das klappt aber auch nicht.
Auf der Überwachungskamera der Bank sieht man später, dass einer der beiden Männer immer wieder seine Klamotten anschaut. Er schaut wahrscheinlich, ob seine Klamotten irgendwie bei der Tat kaputt gegangen sind oder ob sie schmutzig geworden sind. Vielleicht fällt ihm aber auch auf, dass man ihn anhand von seinen Klamotten vielleicht später identifizieren kann. So gegen 16:30 gehen die beiden nach draußen. Der Mann, der sich gemustert hat und seine Klamotten angeschaut hat, wirft seine Klamotten dann in ein Gebüsch. Als die beiden ein paar Minuten später wieder in die Bank kommen, hat er andere Klamotten an. So ungefähr eine Stunde später machen sich die beiden dann auf den Weg zum Bahnhof. Von hier fahren sie wahrscheinlich mit den Öffis nach Hause. Einer der beiden Männer schreibt über den Tag immer wieder mit einer Person. Mit wem, das wissen wir nicht, aber er erzählt dieser Person von der Tat. Er schreibt, dass sie einen Deutschen umgebracht hätten und dass er alles noch vor sich sehen würde, wenn er seine Augen schließen würde. Er schreibt weiter, dass er jetzt jeden töten könne, also nach dieser Tat. Die erste Tat sei die schwerste, aber jetzt könne er jeden umbringen. Der anderen Person, die diese Nachrichten bekommt, gefällt das nicht. Sie schreibt, dass es nicht gut sei, dass er sowas mache. Daraufhin antwortet er nur, dass Geld Geld sei. Es sei nicht gut, dass Kurt Geld gehabt habe, er aber nicht. So steht das später im Urteil. Er erzählt der Person dann auch sehr ausführlich von der Tat und er schreibt, dass die ganze Badewanne voller Blut gewesen sei. Die Person antwortet ihm, dass er sowas nicht mehr machen soll. Der Mann antwortet darauf, dass es ihm bei dieser ganzen Sache nur ums Geld gehen würde.
Ein paar Tage später verkaufen die Täter dann Kurts Handy. Was die beiden nicht wissen, die Polizei ist ihnen schon auf den Fersen. Ende Januar stellt die Polizei kurzverkauftes Handy sicher. Die Polizei findet auch den weggeworfenen Geldbeutel und die Klamotten, die einer der beiden Täter in der Nähe der Bank weggeworfen hat. Und sie finden die Tatwaffe, also diesen Radmutternschlüssel. Den haben die beiden Täter nach der Tat in einen Bach geworfen. Aber wie kommt die Polizei darauf, dass sie in der Nähe der Bank suchen muss? Die Täter haben ja versucht, Geld abzuheben. Diese Versuche werden in Kurts Konto angezeigt. Und da steht eben auch, in welcher Bankfiliale versucht wurde, Geld abzuheben. Die Polizei wertet dann die Überwachungskameras dieser Bank aus. Auf diesen Videos sind beide Täter gut zu sehen. Die Polizei findet Fotos von den beiden in einem ihrer Ermittlungssysteme. Die Fotos der Überwachungskamera werden später auch vor Gericht gezeigt. Durch diese Fotos kann die Polizei auch die Klamotten, die in der Nähe der Bank gefunden wurden, einem der Täter zuordnen.
Wer sind diese beiden Männer? Und warum haben sie Kurt eigentlich umgebracht? Das klären wir jetzt. Wir haben die Männer für diese Folge Luca und Nicola genannt. 2023, also letztes Jahr, ist Luca 20 Jahre alt und Nicola 26 Jahre alt. Luca und Nicola wohnen bei Nicolas Freundin in Remscheid. Die beiden sind arbeitslos und leben von der Sozialhilfe von Nicolas Freundin. Luca verdient sich immer mal wieder was dazu. Und zwar mit dem sogenannten Roman-Scamming. Das ist so eine Art von Internetbetrug. Dafür ist Luca auf Dating-Plattformen unterwegs oder auch auf Social Media. Und das funktioniert dann so, dass er ein Interesse an einer Beziehung vortäuscht oder an einer Affäre oder einem Sextreffen, einem Verhältnis, wie auch immer. Und dabei hat er es vor allem auf ältere, alleinstehende Männer abgesehen. Sobald die Männer dann ihm vertrauen und Interesse haben, fragt er nach Geld. Zum Beispiel, um zu einem verabredeten Treffpunkt kommen zu können. Auf Lukas Handy findet die Polizei später mehr als 1000 Chatnachrichten mit verschiedenen Männern. Luca kommt in Serbien auf die Welt. Da wächst er mit seinen Geschwistern bei der Mutter auf. Die Familie hat wenig Geld. Lukas Vater ist wohl vor seiner Geburt gestorben. Diese Tatsache, dass der Vater tot ist, das erfährt Luca erstmal eine Weile nicht. Erst als er 11 Jahre alt ist, da ändert sich das. Bis dahin dachte er nämlich, dass einer seiner älteren Brüder sein Vater wäre. Im Urteil steht dazu, dass diese Tatsache, dass der Bruder doch nicht sein Vater ist, ihn in seiner kindlichen Entwicklung gestört hätte. Luca geht in Serbien nicht zur Schule. Seine Familie gehört zu den Sinti und Roma und er hat Angst, in der Schule deswegen gemobbt zu werden. Als Luca 9 Jahre alt ist, reist seine Familie nach Deutschland und stellt hier einen Asylantrag. Dieser Antrag wird abgelehnt. Die Familie versucht es dann in den nächsten Jahren immer wieder. Aber die Asylanträge, die werden jedes Mal wieder abgelehnt und die Familie muss zurück nach Serbien. Als Luca 19 Jahre alt ist, sagt seine Mutter, dass er nach Deutschland zurückgehen und dort schwarz arbeiten solle. Das Geld solle er ihr dann schicken. Luca, der will eigentlich gar nicht allein nach Deutschland. Er geht aber seiner Mutter zuliebe. Sein Asylantrag wird zwar wieder abgelehnt, er bleibt aber einfach in Deutschland.
Nicola wächst im selben Ort in Serbien wie Luca auf. Er wohnt bei seiner Tante. Seine Eltern haben ihn hier als Baby zurückgelassen. Auch Nicolas Familie hat nur wenig Geld. Sie können sich zum Beispiel keinen Strom leisten. Als Nicola 7 Jahre alt ist, geht er in die Schule. Nicola gehört auch zu den Sinti und Roma. Dafür und für seine abgetragenen Klamotten wird er in der Schule diskriminiert. So steht es im Urteil. Nach 2 Jahren bricht er die Schule deswegen ab. Danach sammelt Nicola Plastik, Papier und Metall oder bettelt, um etwas Geld zu verdienen. Als Nicola 10 Jahre alt ist, kommt sein Vater zurück und nimmt Nicola mit zu sich. Nicolas Vater ist Alkoholiker. Die beiden streiten sich oft und sein Vater schlägt ihn auch. Zwischendurch wirft sein Vater ihn auch aus der Wohnung. Nicola schläft dann teilweise mehrere Tage lang im Wald. Mit 14 Jahren geht Nicola für ein Jahr nach Deutschland. Mit 15 kommt er aber zurück nach Serbien und arbeitet hier auf verschiedenen Baustellen. Mit 20 geht er dann wieder nach Deutschland. Dieses Mal stellt er auch einen Asylantrag. Der wird aber abgelehnt und Nikola wird nach Serbien abgeschoben. 3 Jahre später lernt Nikola übers Internet eine Französin kennen. Die beiden kommen zusammen und er wohnt für 1,5 Jahre bei ihr in Frankreich. Als die Frau schwanger wird, trennen sich die beiden. Die Familie der Frau akzeptiert die Beziehung nicht. Nikola lernt seine Tochter nicht kennen. 2021, 2 Jahre vor der Tat, kommt Nikola dann wieder nach Deutschland und stellt einen Asylantrag. Der wird zwar wieder abgelehnt, Nikola bleibt aber in Deutschland. Hier sammelt er Pfandflaschen, um an Geld zu kommen. Ende 2022 oder Anfang 2023 ziehen er und Luca dann zu seiner Freundin. Die hat er kurz vorher übers Internet kennengelernt. Genaueres über die Beziehung und warum die beiden so schnell zusammenziehen, wissen wir nicht.
Knapp 10 Tage nach der Tat werden Luca und Nikola in dieser Wohnung festgenommen. Auf dem Polizeirevier fragt Nikola nach seiner Freundin. Ein Polizist sagt ihm, dass die gerade befragt würde. Als Nikola das hört, sagt er, dass seine Freundin nichts mit dieser Sache zu tun habe. Er sagt weiter, dass Luca die Tat begangen habe. Am Abend, bevor sie dem Haftrichter vorgeführt werden sollen, kommen Luca und Nikola dann zusammen in eine Zelle. Die Polizisten sagen den beiden, dass alle anderen Zellen schon voll sind. Deswegen kommen sie also zusammen in eine Zelle. Aber die Krux ist hier, das stimmt gar nicht. Was Luca und Nikola nämlich nicht wissen, ihre Zelle ist verwanzt und wird abgehört. Die Polizei hofft nämlich, dass sie über die Tat reden und dann mithören können. Und die beiden reden tatsächlich über die Tat. Nikola versucht nämlich, Luca zu überreden, die Schuld komplett auf sich zu nehmen. Nikola sagt Luca, dass er noch jung sei und ihm deswegen nichts passieren könne. Er selbst sei ja aber schon volljährig. Luca soll erzählen, dass Kurt ihn vergewaltigen wollte und er ihn deswegen geschlagen habe. Er selbst, also Nikola, wäre unten gewesen und hätte von all dem nichts mitbekommen. Luca sei dann aber runtergekommen und habe ihm alles erzählt. Danach seien die beiden abgehauen. Nikola redet eine ganze Weile auf Luca ein und macht ihm mehrere Male klar, dass er es ist, der die Schuld auf sich nehmen soll. Was Luca zu diesem Plan sagt, dazu steht nichts im Urteil.
Im Oktober 2023 startet der Prozess vor dem Landgericht Trier. Wenn euch das interessiert, wie das da aussah vor Gericht, dann könnt ihr euch die Bilder vom Prozess auf unserem Instagram-Account @kriminalpodcast anschauen. Luca und Nikola sagen nicht aus vor Gericht und entschuldigen sich auch nicht. Dass die beiden den Mord begangen haben, steht aber recht schnell fest. Der vorsitzende Richter sagt dazu, dass es keine Zweifel gebe, dass Luca und Nikola die Täter sind. In Kurts Haus hat man Biergläser mit ihrer DNA gefunden. Dazu kommen die Videoaufnahmen aus der Bank. Ende 2023 gibt es dann ein Urteil. Nikola muss wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge lebenslang ins Gefängnis. Das Gericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Nikola nach 15 Jahren Haft entlassen wird. Als die beiden die Tat begangen haben, war Luca erst 20. Er wird deswegen nach Jugendstrafrecht verurteilt und muss 13 Jahre in Haft. Das Gericht sagt, dass die beiden Kurt heimtückisch und aus Habgier ermordet haben. Luca und Nikola sagen nichts zu dem Urteil und zeigen auch keine Emotionen.
Wir reden über diesen Fall und auch über das Thema Love Scamming, Romance Scamming mit Irina Schlauch. Sie ist Autorin, Juristin, war die erste Princess Charming im Fernsehen und vor allem ist sie auch Host vom ARD-Podcast Queer Crimes, Verbrechen aus der LGBTQIA+ Community. Liebe Irina, willkommen im Podcast.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total.
Ja, sehr gerne. Wir haben in dieser Folge ja jetzt über Romance-Scamming bzw. Love-Scamming geredet. Ich hoffe zwar, dass es einigermaßen klar geworden ist, was das ist, aber Irina, vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären.
Also ich habe selber zum Glück noch nicht erlebt, das schicke ich mal vorweg, aber es ist eine Taktik von Menschen über Partnerbörsen zum Beispiel im Internet. Ich glaube, wir kennen es eher als wir nennen es einfach mal Dating-Apps, versuchen mit Menschen in Kontakt zu treten und dann über Love-Bombing, das heißt über eine Beziehung in Aussicht zu stellen, dass eine Person sich auf einen einlässt und dann am Ende auf einmal Geld zu fordern oder sich darüber zu bereichern.
Jetzt geht's in unserem Fall ja um Sexualität zwischen Männern. Würdest du sagen, dass Romance-Scamming in der queeren Community doch häufiger vorkommt?
Ich glaube erstmal, dass man wahrscheinlich da ein bisschen differenzieren muss. Also ich weiß aus meinem Freundesumfeld, gerade von schwulen Männern, dass natürlich da Dating-Apps einfach sehr oft benutzt werden. Dass dort gerade schwule Männer leichter in Kontakt irgendwie treten, um zum Beispiel Sex zu haben. Ich weiß, dass es bei der lesbischen Community ein bisschen anders aussieht, dass da andere Themen irgendwie im Fokus stehen. Und deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt deutlich häufiger passiert als auch bei heterosexuellen Menschen.
Und das muss ja nicht unbedingt gleich ein Überfall sein, irgendwie Love Scamming, sondern das kann ja alles Mögliche sein, so. Also es kann ja schon anfangen mit, man lädt jemanden ein zu sich nach Hause, kennt die Person nicht und die Person, die da zu einem nach Hause kommt, lässt in einem günstigen Moment irgendwas mitgehen. So, da fängt's ja theoretisch schon an, so, ne?
Total, und da ist man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst darüber, gerade wenn man irgendwie nett miteinander geschrieben hat, wenn man sich erhofft, dass daraus ja auch was entsteht und mit einer gewissen Erwartungshaltung irgendwie in so ein Date dann geht, in so einen Kontakt und das berücksichtigt man da meistens nicht, dass es natürlich auch Menschen gibt, die nicht so gute Absichten haben. Also an alle, die da draußen, die das hören, seid vorsichtig, sagt zumindest einer anderen Person Bescheid, mit wem ihr euch trefft und wo ihr seid, weil auch ich glaube, das passiert nicht immer. Das heißt, dann weiß niemand Bescheid, wo ihr gerade seid, bei wem ihr euch gerade aufhaltet.
Hast du in deinem Freundeskreis schon mal sowas mitbekommen, dass dann so ein Date doch schiefgegangen ist, weil man die Person eben gleich mit nach Hause genommen hat?
Schiefgegangen wahrscheinlich nur in dem Sinne, dass es ein nicht so schönes Date war und nicht gematcht hat. Aber nee, zum Glück bisher noch nicht. Also, aber ich weiß zum Beispiel, bei Queer Crimes haben wir auch einen Fall behandelt, der Darkroom-Mörder. Das war ein schwuler Mann, der Opfer mit K.O.-Tropfen betäubt hat, also seine Opfer, und die auch zu sich nach Hause eingeladen hat. Dann die an einer Überdosis, kann man das glaube ich so nennen, von diesen K.O.-Tropfen dann auch gestorben sind. Und das zeigt ja auch, ne, dass man halt einfach vorsichtig sein muss.
Habt ihr bei Queer Crimes auch schon über Love Scamming geredet?
Bei Queer Crimes einen Fall mit Love Scamming hatten wir noch nicht. Ich habe eine Parallele zu einem Fall von uns so gesehen. Und zwar ging es da um einen jungen schwulen Mann, der getötet wurde und der sich in einer Bar, also zwei Männer kennengelernt hat, die ihn angesprochen haben und die vorgegeben haben, auch schwul zu sein. Und so ein bisschen war es ja auch in eurem Fall, dass da die Täter vorgegeben haben, sie sind schwul, und dass bei dem Opfer, ich rede von Matthew Shepard, so heißt der Fall, könnt ihr sehr gerne auch mal nachhören, in der ARD Audiothek, unter Queer Crimes findet ihr das. Die Täter haben vorgegeben, schwul zu sein, und bei Matthew kam dann natürlich in dem Moment so ein Gefühl auf, ach, die sind wie ich, und es wurde so ein Vertrauensverhältnis geschaffen, wie auch in eurem Fall. Und das haben die dann ausgenutzt, haben ihn dann mit ihrem PKW mitgenommen und ihn dann später ausgeraubt und getötet, brutal zusammengeschlagen, und aufgrund seiner Verletzung ist er dann später gestorben. Und das ist natürlich irgendwie, ne, lässt einen dann auch mit so einem bitteren Beigeschmack zurück. Das heißt, dass da die sexuelle Orientierung ausgenutzt wurde, um das Vertrauen des Opfers zu gewinnen.
Bleiben wir gerne auch mal bei anderen queeren Fällen. Wie ist denn da die Bandbreite von bis? Also was habt ihr auch im Podcast gefunden und recherchiert? Was gibt es denn da alles für Fälle?
Also wir bei Queer Crimes haben wir versucht, das möglichst breit zu streuen. Also das heißt, dass wir uns auf der einen Seite also immer die Opferperspektive einnehmen, was wir total wichtig finden, und auch insbesondere manche Fälle, wenn es um Hasskriminalität gegen queere Menschen geht, wirklich erschütternd sind und da auch aufrütteln wollen, zeigen wollen, das ist einfach leider immer noch Teil der Realität, auch in Deutschland, nicht nur im Ausland. Dann beschäftigen wir uns aber auch mit queeren TäterInnen. Das heißt, zeigen auch die Perspektive, wie ein queerer Mensch auch selbst zum Täter, zur TäterIn wird. Was ich besonders interessant auch immer in dem Zusammenhang finde, ist die mediale Berichterstattung. Also wie gehen die Medien damit um und auf was stürzen sich die Medien? Und das passiert leider häufig, dass insbesondere, wenn es sich um einen queeren Täter oder eine queere TäterIn handelt, dass dann die Sexualität in den Vordergrund gerückt wird, obwohl das manchmal gar nichts mit der Tat zu tun hat. Einfach um Klicks zu generieren, um möglichst viele Menschen zum Lesen zu animieren und dann auch dadurch ja Vorurteile auch geschürt werden. Oder wenn man zum Beispiel vom homosexuellen Milieu irgendwie spricht, also das, was soll das sein, ne? Es werden dann halt Bilder irgendwie geschaffen bei den LeserInnen, die dann die Vorurteile verstärken. Oder deswegen gucken wir auch, dass wir uns mit HIV beschäftigen, mit Sexarbeit beschäftigen, mit Darkrooms, wie beim Darkroom-Mörder, weil das einfach teilweise noch stark stigmatisiert ist.
Was ist denn ein Darkroom?
Luisa, ich kann das gerne erklären. Ich war genau einmal da drin. Es ist ein Raum, meistens in Lokalen oder in Bars oder insbesondere in Nachtclubs, in denen Menschen sich zurückziehen können und dort in der Dunkelheit, Darkroom deswegen, Sex haben können während des Feierns. Ich kenne es hauptsächlich auch eher aus der schwulen Community. Beim Feiern, obwohl ich auch schon mal einen Darkroom hatte, als ich lesbisch feiern war. Und ich weiß gar nicht, wie das beim heterosexuellen Feiern ist. Ich bin so selten heterosexuell feiern, aber auch da wird es Darkrooms geben. Also einfach, hat eigentlich nichts unbedingt mit der sexuellen Orientierung zu tun.
Also
okay, danke für die Erklärung.
Ja. Für alle, die das noch nicht wussten, haben wir das auch aufgeklärt. Was sind denn, wenn wir gerade noch mal in die Perspektive der Menschen gehen, die Opfer einer Straftat werden, die Geschädigten, was sind denn die häufigsten Straftaten, wenn es nach deinem Gefühl geht, gegen queere Menschen? Hasskriminalität wahrscheinlich mit dabei vorne.
Ja, also die Statistik ist halt immer insofern ein bisschen problematisch, weil es eine ganz große Dunkelziffer gibt. Dazu gehört natürlich auch, wenn es Beleidigungen auf der Straße gegen queere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aber auch aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität. Gerade Transpersonen werden heute auch in Deutschland oder insbesondere auch in Deutschland sehr stark diskriminiert. Und klar, im schlimmsten Fall reden wir dann von Gewaltverbrechen gegen queere Menschen und die versuchen wir in Queer Crimes deswegen auch zu thematisieren, weil das natürlich dann irgendwie nur der Gipfel des Ganzen ist. Aber auch keine Person muss es sich gefallen lassen, auf der Straße oder wo auch immer, aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung angefeindet zu werden oder diskriminiert zu werden.
Irina, vielen Dank für den Einblick und deine Infos dazu.
Und ich würde sagen, damit haben wir direkt unsere nächste Podcast-Hörempfehlung. Queer Crimes gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Irina, vielen lieben Dank für deine Zeit und für alles, was du uns erklärt hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Damit willkommen zur Nachbesprechung. Das ist in der Regel der letzte Teil unserer Podcast-Folgen. Da teilen wir nochmal unsere privaten Gedanken. Was ist uns aufgefallen bei diesem Fall? Worüber wollen wir nochmal sprechen? Was haben wir vielleicht auch gefühlt? Was fanden wir super interessant oder seltsam? Was hat uns vielleicht auch zum Nachdenken bewegt? So, und was ich zum allerersten Mal so in dieser Art und Weise gehört habe, ist, da dachte ich ja, bitte? Da werden also Luca und Nicola, wie wir sie genannt haben, in eine Zelle gepackt und dann werden die da von der Polizei abgehört, wie so Spione. Da war ich völlig hin und weg. Also Wahnsinn. Und dann sind sie natürlich auch noch drauf reingefallen und haben über diese Tötung gesprochen. Jackpot in dem Fall für die Polizei.
Das fand ich auch total spannend, weil ich kenne das tatsächlich nur aus so Serien und Filmen. Also ich habe da tatsächlich erst neulich so eine Serie geschaut, wo der mutmaßliche Täter dann in so eine Zelle kam und da war halt schon jemand anderes drin und hat ihn dann so ein bisschen angestachelt, über diese Tat zu reden. Und dann hat er halt die Tat auch zugegeben und dann ging die Tür auf und der Typ, der halt mit ihm in dieser Zelle war, war in Wirklichkeit ein Polizist. Also sowas in der Serie und deswegen fand ich es halt richtig krass, dass es geht, also dass man eben Zellen quasi verwanzen kann. Also da braucht es ja bestimmt auch einen richterlichen Beschluss.
Ja, und, da kann ich kurz
spezielle
sagen.
Spezielle Gründe.
Ja, das habe ich
hast
sogar
du da recherchiert.
Ja, also es gab am 24. Januar 2023 einen Beschluss vom Amtsgericht, vermutlich in Trier, würde ich jetzt mal sagen. Landgericht war ja auch Trier, nagelt mich jetzt aber nicht drauf fest. Da ging es um, Sie haben es ja so schön ausgedrückt, akustische Innenraumüberwachung einer Gewahrsamszelle. Und dieses Amtsgericht hat am 24. Januar 2023 gesagt, wir ordnen das hiermit an, das ist in Ordnung, diese gemeinsame Unterbringung. Und dass dann auch ein Ermittlungsbeamter, wie es heißt, wahrheitswidrig sagt, dass alle anderen Zellen schon voll sind. Also das wurde da abgesegnet vom Amtsgericht.
Genau, also ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass es irgendwie anders geht, also ohne richterlichen Beschluss. Aber ja, also ich kann mir in dem Fall schon gut vorstellen, dass das Gericht da eben gesagt hat, ja okay, könnt ihr machen, weil die haben ja wirklich nichts gesagt. Also sie haben ja dann auch später vor Gericht nichts zu der Tat gesagt. Und dann ist es natürlich total schwierig, irgendwie die Tat zu rekonstruieren, wenn man ja eigentlich weiß, okay, die Indizien sprechen für die beiden, aber sie sagen halt nichts. Und so haben sie sich ja wirklich sehr ausführlich unterhalten. Also vor allem, weil Nicola ja dann wirklich Angst bekommen hat und ja gerne gehabt hätte, dass Luca alleine ins Gefängnis geht.
Ich will noch mal kurz einen Gedanken aufgreifen. Und zwar Kurt, wie wir ihn in dieser Podcast-Folge genannt haben, das muss man sich mal vorstellen, ist damit eigentlich ja zwei wildfremden Männern zu Hause, die er da in sein Zuhause gelassen hat. Jetzt haben wir auch gehört, die haben sich super verstanden und in der Autofahrt gab es diese Videos, die zeigen, das war eine gute Stimmung. Und er lässt diese beiden, eigentlich wildfremden Männer, zu sich nach Hause rein und weiß gar nicht um ihre Absicht, dass sie eigentlich ja was ziemlich Furchtbares vorhaben.
Und was da vielleicht auch reingespielt hat, Luca und Nicola waren ja deutlich jünger als Kurt. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal was, wo man sich dann als älterer, erfahrenerer Mann vielleicht so denkt, ach ja gut.
Die können mir eh nichts.
Die können mir eh nichts. Ich meine, auch wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich treffe mich irgendwie mit einer gleichaltrigen Frau, dann, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich die dann direkt mit zu mir nach Hause nehmen muss, wenn man sich jetzt irgendwie anfreunden will oder so. Aber ich hätte auf jeden Fall jetzt keine Angst und ich hätte jetzt auch nicht so das Bedürfnis, wie jetzt bei einem Date mit einem Mann, also bei so einem ersten Date mit so einem, ja, mit so einem Typen, den man halt irgendwie online kennengelernt hat, hätte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, dann irgendwie Freundinnen zu schreiben, hey, ich bin da und da mit der und der. Also das kann ich schon echt gut nachvollziehen, dass wenn es halt so das gleiche Geschlecht ist, dass man sich da so denkt, ja, was soll denn da passieren? Aber klar, das ist eigentlich halt naiv irgendwie, weil es kann ja immer was passieren und gerade Online-Dating kann ja richtig gefährlich werden.
Ich glaube, das ist dieses alte Phänomen, das können wir vielleicht nachvollziehen. Sowas passiert mir nicht. Das wird mir schon nicht passieren. Wenn ich jetzt, ich meine, ich bin ja, du ja auch, wir sind ja beide glücklich vergeben seit vielen Jahren, aber wenn ich jetzt mal an meine aktive Dating-Zeit zurückdenke, als ich Single war und ja auch alleine gewohnt habe in einer Wohnung oder auch bei anderen zu Hause war, das hätte auch anders ausgehen können. Oder auch wenn du schon jemanden im Club kennenlernst, ja, du gehst feiern, du lernst jemanden kennen, dann bist du vielleicht auch angetrunken, wenn du denn trinkst, gehst zu dem nach Hause und du weißt ja gar nicht eigentlich, wie dieser Mensch ist. Du kennst diese Person ja kaum und dann vertraust du ja dieser Person aber eigentlich dein Leben an. Mich also eingeschlossen früher.
Gebt einfach euren Freundinnen, Freunden Bescheid, wo ihr seid, wo ihr hingeht, was ihr so vorhabt und seid da nicht so risikoreich unterwegs, wie du ja anscheinend früher.
Ja, aber was ich schon auch gemacht habe und das habe ich den Leuten dann teilweise auch gesagt, ist, ich hatte so eine gute oder auch zwei gute Freundinnen und die hatten dann halt so meinen Standort. Weißt du, kannst ja irgendwie teilen, 8 Stunden oder 12 Stunden oder sowas, gibt's ja Möglichkeiten. Die wussten dann, wo ich bin, immerhin schon mal, wo ich bin, manchmal auch mit wem ich da irgendwo bin und so weiter und so fort. Und wenn man das Leuten sagt, und das habe ich den Leuten, die ich dann getroffen habe, eigentlich auch immer gesagt, weil du weißt doch auch, wie es ist, Luisa, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jung ist und dann jemanden kennenlernt, man will doch auch nicht immer, ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen, aber du willst ja nicht immer im Restaurant die Leute sehen oder im Café. Du willst dann ja auch, gerade wenn du irgendwie verschossen bist in jemand, dann willst du ja auch ein bisschen Ruhe haben, um sich vielleicht irgendwie mal näher zu kommen. Das ist irgendwie, das ist ein heftiges Dilemma.
Also ich kenne das tatsächlich nicht, weil meine Datingphase war in der Schule, wo wir noch bei unseren Eltern gewohnt haben. Ich glaube, da wäre irgendwie, also da hätte ganz sicher nichts passieren können. Aber ich verstehe schon, was du meinst, so vom Prinzip her. Man will dann auch nicht immer vom Schlechtesten ausgehen. Und spätestens, wenn man sich dann ein bisschen besser kennt, will man natürlich dann auch mal sich zu Hause treffen. Aber ja, also das finde ich halt, also den Fall speziell fand ich jetzt natürlich schon ein bisschen dubios, weil sie sich ja wirklich an dem Tag kennengelernt haben. Also es war ja wirklich irgendwie mittags, dass sie da geschrieben haben online. Dann ist er ja auch direkt 2 Stunden dahin gefahren, um ihn abzuholen. Und ich glaube, der erste Moment, wo ich so stutzig geworden wäre, wäre dann so der Moment gewesen, wo da nicht ein Mann steht, sondern 2.
Ja.
Also das war ja nicht abgesprochen oder irgendwas und er kannte diesen anderen Mann ja auch gar nicht. Und dann irgendwie zu sagen, ja gut, okay, dann sind wir jetzt halt zu dritt, das fand ich dann halt schon krass. Und dann, wo sie bei ihm zu Hause waren, haben sie ihn ja aktiv nach Geld gefragt. Also sie wollten ja dann Geld von ihm. Und ich finde, das hat halt mit einem Date dann auch nichts mehr zu tun, wenn jemand, den du irgendwie 3 Stunden kennst, den du gerade extra noch mühsam abgeholt hast, dich direkt nach Geld fragt. Also ich glaube, an der Stelle hätte ich dann spätestens gesagt, okay, Date ist jetzt für mich vorbei oder man, ja, wie auch immer.
Aber dann musst du auch erstmal die Eier zu haben, dann zu sagen, so und jetzt die beiden Herren, bitte wieder gehen.
Klar, also vielleicht hat man dann ja auch Angst, wobei es dann auch nicht so wirkte, weil sie sind ja dann ins Bad hoch und er hat ja dann auch nochmal gefragt, wer von den beiden jetzt eben mit ihm Sex haben möchte. Also es wirkte jetzt nicht so vom Lesen des Urteils, als hätte er da in dem Moment schon Angst vor den beiden gehabt. Aber klar, also man kann jetzt nur davon ausgehen, dass er sich eben sicher gefühlt hat, weil ich glaube, so dein eigenes Haus gibt dir ja auch nochmal Sicherheit. Also das ist ja was anderes, als wenn du in eine fremde Wohnung gehst, die du nicht kennst, wo vielleicht noch irgendwie Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen sind oder so, als wenn du so in deiner eigenen, in deinem eigenen Domizil bist. Das ist ja auch nochmal was, wo du dir so denkst, ja, ich bin hier zu Hause und daheim ist ja so ein Safe Space. Also da fühlt man sich ja eigentlich sicher und geborgen.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass es da auch einfach nochmal reingespielt hat.
Also was merken wir uns, was lernen wir daraus, wenn man jemand Neues kennenlernt? Das ist natürlich aufregend und man denkt sich immer, ach, mir passiert sowas schon gar nicht. Es ist gut, wenn andere Leute wissen, wo man ist, mit wem man unterwegs ist. Kann man ja ruhig auch der anderen Person sagen. Und vor allem vielleicht wenigstens im Hinterkopf behalten. Man kennt die Leute einfach nicht. Auch wenn sich das alles gerade so schön anfühlt. Man kennt die Leute nicht. Und es gibt leider vereinzelt auch Menschen da draußen, die halt so eine unfassbare Scheiße mit einem vorhaben. Wie Nicola und Luca in unserem Fall. Und ich glaube, wenn man sich das zumindest mal im Kopf abspeichert, dass es eben diese Optionen gibt, dass es nicht immer alle gut mit einem meinen, dann ist das schon mal was wert. In 2 Wochen sind wir zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
Papa? Hast du das damals gemacht mit den Bomben?
Eisernes Schweigen über das Attentat meines Vaters.
Ich kann dir das leider nicht sagen.
Was ein Bombenanschlag in Italien und mein rechtsextremer Vater miteinander zu tun haben, darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Traudl Bünger und ich erzähle dir eine wahre Geschichte. Die Geschichte der Tat meines Vaters, über die er sein Leben lang schwieg.
Wenn ich dir jetzt sage, dass ich es gemacht habe, kommt der Staatsanwalt und ich muss ins Gefängnis. Und wenn ich dir sage, dass ich nicht dabei war, dann enttäusche ich die Menschen in Südtirol.
Sprengstoff ist kein gutes Argument.
Man kann mit rechtsextremer Propaganda in Deutschland bis heute Geld machen.
Eisernes Schweigen über das Attentat meines Vaters. In der App der ARD Audiothek.